Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikaus und für diese Episode habe ich mich mit Bene Rohlmann unterhalten. Bene Rohlmann ist Illustrator und Künstler und viele von euch haben vermutlich schon mal seine Bilder gesehen, denn die Liste seiner Publikationen ist lang. So arbeitet er unter anderem für The New York Times, Welt am Sonntag, Psychologie Heute, GQ Magazine, Google, die Süddeutsche Zeitung, Mercedes-Benz oder den Rolling Stone. Aber nicht nur seine Illustrationen sind gefragt, seine Zeichnungen finden auch immer häufiger den Weg in Galerien und auf den Kunstmarkt. Er ist ein gefragter Mann, aber er ist auch extra für diesen Podcast aus seiner Wahlheimat Berlin nach Hamburg in mein Studio gekommen, denn das Gespräch wollte er lieber persönlich führen, was ich sehr schätze. Und vermutlich ist es auch diese ruhige, unaufgeregte, aber entschlossene Art, die mich an ihm fasziniert, denn sie überträgt sich auch auf seine ganz besonderen, detailreichen Zeichnungen, die fast schon aus einer anderen Zeit stammen könnten, trotz der Aktualität seiner Themen. Wie schon öfter gesagt, Bilder beschreiben im Podcast ist ja immer auch ein bisschen bescheuert. Deshalb schaut mal besser auf seine Website benerohlmann.de oder seinen Instagram @bene_rohlmann mit Doppel-N. Wir reden unter anderem über den Spagat zwischen angewandter Grafik und freier Kunst, Snowboards fahren, die man selber gestaltet hat, warum Illustratoren heutzutage auch schnell mal nebenbei Tätowierer werden und warum man seine Zeit auch sinnvoller nutzen kann, als Instagram-Stories zu produzieren. Und klar, wie er überhaupt dazu gekommen ist, Illustrationen für große Zeitungen machen zu können. Zum Schluss noch was in eigener Sache, denn bald beginnen die Sommerferien in Hamburg und ich werde viel Zeit in meinem Atelier auf dem Land verbringen und ein paar weniger Podcasts aufnehmen können. Unter anderem arbeite ich zurzeit nicht nur an einer neuen Werkreihe, sondern mit dem Gutberg Verlag an einem Buch über die letzten 15 Jahre meiner Kunst und der Geschichte von Alex Diamond. Und deshalb kann es gut sein, dass auch mal mehr Zeit als eine Woche vergeht, bevor es eine neue Folge des Podcasts gibt. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören der 49. Episode des Helium Talk mit Bene Rohlmann. Helium Talk. Helium Talk. New York Times oder Süddeutsche Zeitung? Was ist eigentlich so der größere Ritterschlag?
Na, für mich war es definitiv die New York Times. Ja. Also die Süddeutsche kam eher, aber bei der New York Times habe ich es tatsächlich eine ganze Weile versucht. So, dann versucht man erstmal rauszufinden, wie heißen die Artdirektoren, wie kontaktiert man die am besten. Mhm. So, ich habe, glaube ich, den ersten Kontakt dann auch tatsächlich von einem befreundeten Illustrator bekommen. Mhm. Naja, und dann versucht man das halt so bei verschiedenen. Es gibt da ja unzählige. Ich entdecke immer wieder noch neue Namen von irgendwelchen Artdirektoren und ja, dann hat das irgendwann haben die mich tatsächlich mal zurückgeschrieben.
Aber kontaktierst du die oder hast du eine Agentur, die dazwischen sitzt? Wie kommt man überhaupt daran, als Illustrator immer im New Yorker zu erscheinen?
Also New Yorker?
New York Times.
Na, ist ja beides ungefähr gleich schwierig.
Ja, denke ich mal, ja, genau.
Naja, also ich habe das früher noch selber gemacht, einfach wirklich angeschrieben per E-Mail. Wenn dann nichts zurückkam nach ein paar Wochen, nochmal gefragt, hallo, ist meine Mail angekommen? Also da muss man einfach wirklich hartnäckig sein. Und das habe ich mit der Zeit auch so ein bisschen gelernt, dass ich weniger Scheu habe, einfach öfter nachzufragen. Und ich habe mich dann anfangs immer entschuldigt, ja, Entschuldigung, ich will nicht nerven, aber ich wollte nur mal fragen, so ist denn meine E-Mail angekommen? Da habe ich dann öfter mal auch die Antwort bekommen, nee, ist doch alles gut, gut, dass du nochmal nachfragst. Mhm. So. Und dann habe ich es manchmal auch, wenn ich dann gar nichts gehört habe, wirklich irgendwann, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen stalkermäßig oder so, aber wirklich dann mal auch manchmal einfach dann über Facebook nochmal angeschrieben, weil dann kam über E-Mail gar nichts und dann dachte ich immer, na komm, Facebook-Anfrage rausgeschickt und dann mal eine Nachricht geschrieben. Und dann hat es tatsächlich dann bei dem einen oder anderen wirklich auch geklappt. So, dann habe ich wirklich immer gelernt, okay, einfach wirklich immer dranbleiben, so hartnäckig bleiben und keine Angst haben zu nerven. So, weil ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die sagen, oh nee, da geht mir auf den Sack, ich ignoriere den jetzt. Aber ist ja auch nicht schlimm.
Ja, das Schlimmste ist ja eigentlich, was passieren kann, ist, wenn da nie einer drauf guckt und irgendwann 10 Jahre später findet einer mal Bildmaterial von dir und sagt, Mensch, den hätten wir doch sofort gut gebrauchen können und du hast eben nicht nachgefragt, weißt du, das ist
ja klar, ja sicher.
Also du musst es ja auch mal probieren, ja klar. Ich finde es heutzutage auch immer relativ schwierig, welche Kanäle nutzt man eigentlich, um Leute anzusprechen, weil es einfach zu viele gibt. Das hast du ja auch vorhin gesehen, du hast mir vom Bahnhof geschrieben per Instagram.
Ja, weil ich deine Telefonnummer irgendwie, ich dachte, ich hätte die in irgendeiner E-Mail.
Ja, aber trotzdem, das ist jetzt so,
Ich habe dann 3 Instagram-Accounts, die ich betreue. Dann gibt es immer noch Facebook, aber da auf den Pages kriege ich gar nichts mit, was Mails oder so angeht. Ich sage den Leuten immer, schreibt mich doch direkt an. Meine Telefonnummer steht auch überall. Oder am besten, ich bin halt immer noch so ein E-Mail. Ich finde E-Mails immer toll, weil ich die an einem Ort habe. Mhm. Aber das finde ich ja, also wenn ich selber überlege, wie kontaktiere ich die Leute eigentlich, dann muss ich ganz ehrlich sagen, inzwischen ist mir das Telefon wieder am liebsten geworden, weil du einfach nicht mehr weißt, kommt das an bei Facebook oder schreibe ich es gleich in allen? Auf, keine Ahnung, was macht man dann? Man macht Facebook, Instagram, E-Mail, WhatsApp.
Ja, das sind so. Ja.
So, und dann schreibt man gleich 4-mal das Gleiche, ist auch nicht schlecht.
Ich war auch überrascht, dass so schnell eine Antwort von dir kam.
Ja, das, ich habe
tatsächlich. Ich hatte dir eine E-Mail geschrieben zuerst, die kam dann zurück, warum auch immer.
Nein, ich nehme das ja ernst. Ich finde ja auch wichtig, dass man erreichbar ist. Also das ist nur. Ja, so, das poppt dann immer alles auf, aber.
Also für solche Absprachen finde ich sowas wie Instagram und Facebook auch praktisch, aber wenn ich so Jobanfragen über Instagram bekomme, fühlt sich das immer noch ein bisschen komisch an. Das ist dann so, man bekommt ganz viele Nachrichten von irgendwelchen Leuten, hey, ich habe hier irgendwie, wir machen jetzt unseren ersten Whisky, hast du Bock irgendwie ein Label zu machen und wie viel wird das kosten? So, und dann. Das ist dann immer schon so komisch geschrieben und dann gibt es da kein Profil zu und man denkt sich jetzt, was ist das jetzt? Haben die jetzt 100 Leute angeschrieben, einfach Copy-Paste an zig Leute geschickt?
Wahrscheinlich, ne?
Und das ist, ich sage dann immer, schreib mir einfach mit mehr Informationen einfach an meine E-Mail-Adresse zurück und dann können wir weitersprechen und dann kommt halt meistens auch nichts mehr. Also deswegen bin ich bei solchen Anfragen über Instagram von vornherein schon ein bisschen skeptisch.
Ja, das, dabei ist natürlich heutzutage für die Leute Instagram gleich eine gute Möglichkeit, wo sie was gucken können. Also das ersetzt ja bei den meisten Leuten auch irgendwie die Webseiten.
Ja, definitiv. Weniger, ne? So. Also ich bekomme auch Anfragen, weil jemand meine Sachen auf Instagram gesehen hat. Das kommt immer häufiger vor, aber die schreiben dann in der Regel eine E-Mail.
Ja.
Weil ich habe dann halt einen Link zu meiner Website und da gibt es dann auch meine E-Mail-Adresse. Und,
ja, und ich habe dich auf Instagram gesehen, ja. Also das hat auch immer noch den seriöseren Touch. Und ich denke, wenn man gerade in dem Illustrationsbereich arbeitet, dann ist Seriosität auch ziemlich wichtig. Ich meine, du musst ja auch einen Vertrag mit denen abschließen und sowas. Das geht ja auch nicht über Instagram.
Das stimmt, ja. Also. Aber gut, Verträge werden jetzt auch nicht immer
abgeschlossen. Na gut, ihr habt zumindest eine Geschäftsbeziehung, weil du wirst ja bezahlt dafür, wenn du so einen
Job hast. Genau, richtig, ja. Meistens dient tatsächlich der E-Mail-Verlauf quasi als Vertrag.
Ja, ist wahrscheinlich, keine Ahnung, ich habe da nicht so viel Ahnung von, aber das ersetzt das wahrscheinlich auch ein bisschen, weil das geht.
Also ja, es hat bis jetzt, bin ich immer gut damit gefahren. So.
Du, es gibt ja auch Dinge, die nach wie vor auch immer noch hervorragend ganz ohne Verträge funktionieren. Das ist, ich habe jetzt schon länger keine Messe selber mehr, obwohl das stimmt gar nicht. Letztes Jahr mit der Galerie gemacht habe, wenn du im Kunstbereich Kunst verkaufst, das musste ich damals auch lernen, als wir das erste Mal in Basel waren. Da habe ich auch mal einen älteren Galeristen gefragt, habe ich gesagt, mal, wie sieht das denn aus, wenn du ein Bild verkaufst oder sowas hier? Du verkaufst ein Bild für 5, 6, 7, 8.000 Euro. Wie machst du das denn, wenn die Leute das Bild abholen wollen? Dann hast du denen ja vielleicht gerade mal die Rechnung gegeben. Die bezahlen das ja nicht bar und meinte, dann gebe ich denen das Bild mit. Und dann war ich so, ja, das ist auch ein großes Risiko, wenn du die nicht kennst. Sagte, ja, aber es ist irgendwie auch, es hat noch niemand nicht bezahlt. Also, es gibt immer noch so gewisse ehrenhafte Deals, ne, so, die man so macht. Und ich glaube, gerade mit Kunst, weil du ja auch da ein Unikat kaufst und eigentlich auch nicht weglaufen kannst. Aber du kannst natürlich in Miami ein Bild verkaufen und dann hoffen, dass sie das 3 Wochen später bezahlen. Und dann wird es schwierig sein, für dich nach Miami zu fliegen und das Geld nochmal abzuholen da irgendwo. Aber das ist halt, es gibt so Vertrauensdeals, die nach wie vor funktionieren. Ich denke, dass wenn deine Zeichnung in der New York Times oder in irgendwas drin ist, dann ist es auch relativ leicht, denen zu sagen, hier, da ist die Rechnung noch offen. Ist das denn lukrativ? Also ich müsste jetzt nicht Preise nennen, aber ist sowas, ist das auch wo du sagst, wenn ich mehr dieser Aufträge habe, dann muss ich auch weniger arbeiten oder?
Also für die New York Times tatsächlich, das mache ich mittlerweile nicht mehr fürs Geld. Also ich arbeite ja auch nicht so oft für die. Das ist wirklich selten, aber wenn, das sind immer schöne Aufträge, aber die mache ich tatsächlich für den Auftrag und irgendwie auch so für den Kunden. Oder also weil ich einfach finde, dass die New York Times ein guter Auftraggeber ist. Aber die bezahlen ja es nicht so sonderlich gut.
Ja.
Also es ist nicht so, dass sich das jetzt groß lohnt. Dann
müssen die auch, ne?
Ja, wahrscheinlich. Also dadurch, dass ich jetzt auch nicht in den USA lebe, können, aus irgendeinem Grund können die kein Geld überweisen, sondern man bekommt nach wie vor einen Scheck per Post geschickt. Dann zahlt man dann nochmal Einlösegebühren für den Scheck und am Ende bleibt dann auch nach der Umrechnung in Euro auch nicht mehr ganz so viel übrig. Also es ist jetzt, ja, es rechtfertigt jetzt nicht die Arbeitszeit, aber macht trotzdem Spaß. Mhm. Aber genau. Ja. Es gibt dann halt andere Aufträge, die dann irgendwie so eine Basis schaffen, dass ich dann halt guten Gewissens auch mal einen Auftrag annehmen kann, der nicht so gut bezahlt ist, der mir aber vielleicht am Herzen liegt. Mhm. So.
Ja, habe ich gefunden bei dir auf der Website irgendwo oder in irgendeinem Interview. Und das Witzige daran ist, dass so ein Job, den du sehr gerne gemacht hast, hast du dazu gesagt, den habe ich nach dir auch gemacht und auch sehr gerne gemacht. Das war damals für das Mercedes Mixtape, das Cover.
Ja, ja.
Ich hab mal
stimmt, ich habe das gesehen. Ja, ja.
Du hattest die Nummer 53, ich habe die Nummer 59.
Ja, stimmt, ich habe das tatsächlich gesehen, dass du das dann auch gemacht hast. Ja, ja. Das war super. Das war, das war mein erster großer Auftrag tatsächlich. Ja. Da war es natürlich, daran war natürlich super die Kombination aus beidem. Es war halt, ich hatte, es hat mir super viel Spaß gemacht, ich hatte komplette Freiheit und es war sehr gut bezahlt. Also, war wirklich eigentlich so der perfekte Auftrag.
Und man wurde selber auch stark dabei promotet. Das finde ich ja dann auch mal so. Ja. Oft verschwindet man so ein bisschen in der Anonymität, wenn man solche Projekte macht. Und, und das ist so ein Projekt, wo du dann auch tatsächlich das Gefühl hast, es ist denen auch wichtig, wen sie sich da ausgesucht
haben. Ja, genau. Kam ein Fotograf dann ins Studio und wurden Fotos gemacht und Interview und alles.
Home Story.
Genau, das war schön.
Ja. Ist wahrscheinlich nicht oft so der Fall. Aber hast du denn, wenn du für so große, ich meine, Illustration ist ja, glaube ich, wahrscheinlich, ist das für mich als Außenstehender, der mit Illustration eigentlich nicht wirklich was am Hut hat, weil ich mich nie, ich habe kaum Aufträge gemacht in dem Bereich, wenn kamen die eher so zufällig, habe mich da nicht, das war nicht mein Ziel, irgendwie da was zu machen. Aber ist das denn, hat man denn da auch eine relativ große Freiheit, inhaltlich was zu tun? Weil ich denke, die Illustration für Magazine und Zeitschriften, die sind wahrscheinlich immer die Lieblingsaufträge, zumindest von der, dass man gesehen wird, von der Sichtbarkeit.
Ja, das würde ich jetzt gar nicht so sagen unbedingt. Also es ist wirklich ganz stark abhängig vom Auftraggeber, wie viel Freiheit man hat. Meistens ist es so bei Magazinen und Zeitungen, gerade bei Zeitungen, da wird dann doch noch relativ viel reingeredet oder korrigiert. Bei Magazinen ist auch gar nicht so selten, weil dann einfach, da sitzen dann irgendwelche Redakteure, der Artdirektor muss dann den Entwurf noch dem Chefredakteur zeigen und der hat dann wieder eine ganz andere Ansicht und dem gefällt dann dies nicht und das nicht. Die betrachten halt die Arbeiten auch unter ganz anderen Gesichtspunkten, als ich das zum Beispiel tue. Also es gibt ganz viele Dinge, an die ich gar nicht denke, wenn ich die Arbeit anfertige. Ich lese mir den Text durch, ich mache mir meine Gedanken dazu, hab dann eine Idee und setz die um. Hab dann aber ganz viele Dinge natürlich nicht bedacht, die dann vielleicht jemand aus redaktioneller Sicht bedenkt. Ne? Und dann gibt's natürlich dann irgendwelche Korrekturen und dann kann das manchmal auch so weit gehen, zum Glück selten, aber dass dann wirklich da so lange dran rumkorrigiert wird, bis es am Ende einfach nicht mehr schön ist. Also bis ich dann auch, weißt du, also dann hat der Kunde genau das bekommen, was er wollte, aber ich war dann quasi das Werkzeug, um seine Vorstellung umzusetzen irgendwie. Mhm. Und das macht dann keinen Spaß. Aber das ist tatsächlich wirklich eher selten. Und ich finde eigentlich Aufträge schöner mittlerweile, die sowas wie ein Skateboard-Design oder ein T-Shirt-Design oder sowas. Da bin ich halt wirklich total frei.
Ja.
Also da, die wollen, gut, ich meine, Magazine und Zeitungen wollen fragen mich dann auch in der Regel an für meinen Stil. Aber bei so Sachen wie sowas wie Albumcover, Gigposter, Skateboard, T-Shirt und so weiter, da habe ich das Gefühl, da wollen die einen wirklich für den Stil haben und lassen einem wirklich
den Holmann haben, ne?
Genau, die lassen einem wirklich dann viel mehr Freihand. Also ich habe selten mal gehabt, dass dann einer gesagt hat, nee, das gefällt uns nicht. Oder kannst du das und das nochmal ändern? Das waren dann Kleinigkeiten, aber in der Regel habe ich da eigentlich komplette Freiheit. Und das macht dann wirklich, das sind dann zwar die Sachen, die schlechter bezahlt sind. Gerade so Musikbereich ist oft nicht so gut bezahlt, aber das sind die Sachen, die dann halt, an denen ich wirklich Spaß habe und die auch dann oft Folgeaufträge nach sich ziehen.
Mhm. Nee, du hast ja ein relativ umfangreiches Portfolio. Auch das, ich habe, also gut, ich verfolge deine Arbeit natürlich ohnehin schon eine Weile oder so, aber ich habe natürlich in Vorbereitung zu diesem Podcast auch nochmal geguckt. Du hattest irgendwie so eine Übersicht über deine Lieblingsjobs gemacht oder das im letzten Jahr für dich wichtig war. Bei Instagram, kannst du dich daran erinnern? Und da waren ja unterschiedlichste Bereiche dabei. Da waren ganz freie Arbeiten dabei. Mhm. Da war eine Sache bei für die Ärzte, hast du auch was gemacht?
Ja, genau. Ja.
So, klar, das kann natürlich schnell zum Lieblingsjob werden, weil das allein der Auftraggeber.
Ja, genau. Und das war auch wieder so ein Ding. Nicht so gut bezahlt, aber dafür, da kann man halt nicht Nein sagen.
Ja. So. Worum ging es da genau?
Es ging darum, dass die Ärzte zum, oh Gott, jetzt weiß ich nicht, das wievielte Jubiläum das war.
30?
Das 30. glaube ich, ja. Zum 30. Bandjubiläum tatsächlich die gesamte Diskografie, bis auf das Lied Geschwisterliebe, was immer noch indiziert ist, halt auf CDs veröffentlicht in so Mediabooks und ich glaube, das waren 11 oder 13 Mediabooks auf Booklets, in denen dann nochmal Infos drin standen und dann waren die CDs da halt drin. Also wirklich alle Alben, die es gab. Und jedes Cover von diesen Mediabooks hat halt ein anderer Illustrator oder Künstler illustriert. Genau, und das war ein Auftrag, der über meine Agentur zum Beispiel kam. Also ich bin seit ein paar Jahren durch eine Agentur vertreten. Mhm. Sepia heißt die, die war mal in Hamburg ansässig ein paar Jahre und sind jetzt in Münster. Genau, über die habe ich den Auftrag bekommen. Und das war wirklich, hat Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich. Witzig, dass du sagst, wir haben früher mal in Hamburg gesessen, sind jetzt in Münster. Vor ein paar Jahren war es eher so, dass man gesagt hat, wir haben mal in Hamburg gesessen, sind jetzt in Berlin. Aber ich glaube, jetzt gehen die Agenturen wieder dahin, wo man noch leben kann, ne? Und günstiger. Oder?
Ich weiß auch nicht, warum gerade Münster. Ich meine, Münster ist eine schöne Stadt. Aber ja, hat dir anscheinend gut gefallen dort.
Ja. Aber dann, also, das ist ja der eine Teil dessen, was du machst. Ich will das auch gar nicht so wahnsinnig weit ausbreiten und dich hier auf den Illustrator reduzieren oder beschränken, weil das ist ja auch der Grund, warum, also ich habe deine Arbeiten tatsächlich das erste Mal gesehen bei Feinkunst Krüger, kann das sein? Also im Original, ja, ne?
Also
bei
Don McCaddy oder sowas. Genau, also bei Ralf und bei der Affenfaust, das waren so die einzigen Hamburg-Ausstellungen.
Genau, also du bist mir erstmal aufgefallen in dem Galerienkontext, wo ich auch finde, dass das hervorragend reinpasst. Ist ja auch so ein sehr, sehr spezieller Stil. Man hat so das Gefühl, man hat das schon mal irgendwo gesehen, aber dann doch nicht. Mhm. Weißt du, also was ich meine, das ist so, gerade jemand wie ich, der sich so für Comic und Grafik auch so interessiert, da stecken halt für mich sehr, sehr viele Elemente drin, die eine unheimlich gute Mischung dann irgendwie ausmachen. Darum hat das so gut gepasst. Also gerade bei Don't Wake Daddy, ich weiß gar nicht, ob wir es bei der Affenfaust gesehen haben. Ist das denn für dich als schwierig, da in Galerien tatsächlich auch reinzukommen? Da ist ja oft nochmal so die Hürde ein bisschen größer, wenn die sagen, ah ja, aber der macht auch Illustration, oder ist das was du gar nicht, was dir gar nicht so begegnet?
Nö, das begegnet mir tatsächlich eigentlich gar nicht so. Also ich muss sagen, das ist ja wirklich nur so ein, ich mache das so ein bisschen so für mich zum Ausgleich. Mhm. Also ich würde gerne viel mehr Zeit haben, so wirklich freie Arbeiten zu machen. Aber das Geld verdiene ich nun mal mit Illustrationen. Und das wäre jetzt irgendwie, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt mehr Kunst und weniger Illustration, das wäre erstmal, glaube ich, ein bisschen schwierig, halt damit wirklich erstmal Geld zu verdienen. Das ist halt so ein, das ist für mich einfach, wie gesagt, wirklich zum Ausgleich. Also ich bin jetzt auch gar nicht drauf. Das Gute ist, ich bin nicht darauf angewiesen, dass meine Arbeiten verkauft werden. Natürlich freue ich mich immer, wenn sie das werden. Das hat bis jetzt bei Feinkunst Krüger zum Beispiel immer ziemlich gut funktioniert. Mhm. Das ist dann nochmal so eine andere Art von Anerkennung. Ne? Also jetzt habe ich die Frage vergessen.
Nee, doch, das ist halt, das ist ja auch nicht unmittelbar so direkt so eine Frage, aber das ist in Amerika immer schon leichter gewesen mit illustrativen Arbeiten, mit figurativen Arbeiten, die auch so an Comic und auch an Werbung angelehnt sind und die mehr so in der Popkultur ihre Wurzeln finden und tatsächlich auch gut eingesetzt werden können, um Produkte zu verkaufen. Das war in Amerika mal super. Da haben viele Galerien schon sehr früh angefangen, das zu zeigen. Jonathan Levine, Corey Helford, La Lucia Jesus. Da gibt es ganz viele Galerien in den USA, die das schon früh angefangen haben. Das nannte sich da ja auch, kommt ja so stark aus der Lowbrow, das, was Don't Wake Daddy ja auch so Ursprung ausmacht. Und das war immer unglaublich schwierig hier in Deutschland, den Leuten das auch zu vermitteln, dass das tatsächlich auch in so einem freien Kontext wie in einer Galerie funktionieren kann.
Das stimmt, das ist oft irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Kunst dort viel illustrativer ist. Oder dass halt oft wirklich auch, dass es halt wirklich Illustratoren gibt, die in Galerien ausstellen, mhm, weil die da vielleicht nicht so einen Unterschied machen. Also für mich ist das, ich sehe da auch gar nicht so einen großen Unterschied. Klar, ich meine, Illustration ist halt eine Dienstleistung, ist halt eine Auftragsarbeit, ja, und als Künstler hast du halt niemanden, der dir sagt, mach bitte dieses Bild zu diesem Thema oder so. Klar, das ist natürlich viel freier, aber ich finde, dass es halt einfach auch Illustrationen gibt, die man sehr gut in Galerien ausstellen, mhm, kann, zumal auch einfach viel ist auch immer wieder, ich hab das Gefühl, dass viele Leute wieder ein bisschen zurückgehen zum Analogen, also dass die auch in der Illustration, dass es immer mehr Leute gibt, die auch wieder sagen, ich nehme jetzt Pinsel und Farbe und mache damit meine Illustration. Mhm. Und dann hat man halt gleich auch ein Original, was man theoretisch in einer Ausstellung zeigen kann. Aber ich habe auf jeden Fall, mir ist jetzt wieder eingefallen, was du gerade gefragt hast. Ja. Ich finde es nicht einfach, tatsächlich überhaupt an Galerien ranzukommen, weil, mhm, also viele schreiben mir auch direkt auf der Website, wir nehmen irgendwie, also, mhm, es kann sein, dass es sehr lange dauert, bis wir uns melden, aber irgendwann melden wir uns vielleicht. Und
wir nehmen keinen
neuen Künstler. Oder wir nehmen keine neuen Künstler, wie es bei dir auch zum Beispiel steht. Und deswegen habe ich tatsächlich irgendwann aufgehört, Galerien anzuschreiben. Mhm. Und dann hat das irgendwann angefangen, dass einfach auch mal Anfragen so von alleine kamen. Mhm. So dann durch Instagram wahrscheinlich oder durch soziale Medien, weil dann halt irgendwie, dann hat auch mal jemand, den ich kannte, eine Ausstellung kuratiert oder so und mich dann halt dafür gefragt. Und genau so komme ich halt immer so auf meine paar Ausstellungen im Jahr. Das sind in der Regel so, weiß nicht, sag mal so 4 bis 8 Ausstellungen im Jahr. Das reicht mir dann aber auch, ehrlich gesagt. Also das ist dann schon, das ist dann schon auch, es ist immer schwierig, das dann auch da irgendwie unterzubringen, ne? Dass ich dann auch noch irgendwie was für die Ausstellung dann nebenher mache. Hat bis jetzt eigentlich immer geklappt, aber
Also diese dass man die Tür schon mal von Anfang an erstmal zuhält bei Galerien, das hat natürlich was damit zu tun, dass man früher, ist vielleicht auch was sich ändern wird, ne? So jetzt im Zuge der Umgestaltung dieses ganzen Business, dieses ganzen Betriebs. Früher hat man das natürlich gemacht als Galerie, weil man einfach die Woche über viele E-Mails bekommen hat von Künstlern, die gesagt haben, guck dir das mal an, das mache ich. Oder dass selbst Leute mit den Mappen in der Galerie aufgetaucht sind und gesagt haben, hier, guck mal, ich bin auch Künstler, passt gut zu dir, guck mal rein. Und dann war man immer so in der Situation, dann sagen sie müssen, ey, tut mir leid, unser Programm ist für die nächsten 1,5 Jahre dicht. Wir haben so viele Künstler, mit denen ich zusammenarbeite. Ich kann aus gutem Gewissen kann ich keinen neuen Künstler aufnehmen, weil ich kann mich hier nicht mehr um ihn kümmern. Nur unabhängig davon, was du machst, ganz egal, lass die Mappe zu, öffne sie gar nicht erst. Weil dann muss ich ja darauf reagieren und dann möchtest du von mir hören, ob es gut ist oder schlecht ist. Und was machst du mit der Information, wenn ich sage, es ist voll scheiße? Dann findest du, ich bin ein Arschloch und gehst wieder. Das hat überhaupt nichts geändert an deiner Karriere oder irgendwas. Wir beide haben uns nur eine halbe Stunde hier Zeit gegenseitig gestohlen und fertig ist. Das ist so das Tradition, so war das früher. Das ist aber auch natürlich eine Zeit, bevor Künstler in der Selbstvermarktung sich viel stärker selber aufgestellt haben. Das heißt, heutzutage gehen Galerien hin und sagen nicht mehr, wir finden unsere Künstler sowieso schon, machen sie auch, ne? Also ich finde meine Künstler auch irgendwo. Ich laufe denen über den Weg. Die werden mir von Freunden empfohlen, von Sammlern empfohlen. Aber heutzutage ist es natürlich auch so, dass du über Instagram guckst, was ist interessant, und auf einmal entdeckst du Künstler für dich und dann kontaktierst du sie auch da selber. Ja. Es geht einfach nur darum, dass wenn dein Postfach oder dein Laden voll ist mit Leuten, die sich Mappen und Bilder vorzeigen, dann kommst du eigentlich nicht mehr zu deiner eigentlichen Arbeit. Und das ist der Grund, warum man, sag mal, die meisten Galerien draufschreiben, schickt mal nichts, weil wir werden wahrscheinlich gar nicht dazu kommen, das zu beantworten.
Ja, klar.
Du darfst aber nicht vergessen, wenn du das bei der New York Times machst, die haben eine Abteilung dafür. Da gibt es Leute, die sind verantwortlich dafür, für die Beantwortung der Mails. Die meisten Galerien, die haben 1 bis 2 Leute, die da arbeiten. Wer soll sich denn darum kümmern? Weißt du, wenn du guckst dir Ralf Krüger an, der sitzt da meistens alleine, hat vielleicht noch manchmal eine Praktikantin und der würde jetzt jeden Tag irgendwie 10 Mails bekommen, die er beantworten müsste, weil er sagen würde, schickt uns alles her, was ihr wollt.
Ja.
Und dann ist es natürlich leichter zu gucken. Und es gibt Galeristen, die das vielleicht noch nicht so lange machen, wie zum Beispiel den Rasmus Fischer von der Galerie Wolfson, den ich auch hier hatte, der sitzt tatsächlich da und findet seine neuen Künstler inzwischen zum größten Teil über Instagram. So, dass er wirklich guckt und sagt, Mensch, das ist interessant. Und dann verfolgt er das ein bisschen, guckt sie das ein bisschen an und dann kontaktiert ihr die irgendwann. Dann sagt er mal, das ist der heiße Scheiß, das möchte ich gerne mal, ich möchte dich mal kennenlernen. Mhm. Und das ist was, was sich halt total verändert. Und das ist halt, es wird immer schwierig sein, Galerien zu finden. Also ich meine, auch für mich, ich meine, ich habe eine Galerie seit 17 Jahren, ich mache Kunst seit was, 30, ich dieses Jahr 15 Jahre Alex Diamond. Meinst du, bei mir klingeln die ganze Zeit Galerien an? Oder wenn ich da mal Mails rausschreibe, was ich aber fast nie tue, würde dann kommen, hurra, wir freuen uns, dass du uns ausstellen möchtest. Sondern es ist halt immer so, ja, selbst wenn sie die Sachen gut finden. Also ich kriege viele Dinge, die finde ich gut. Und du weißt das ja auch, das hat damit ja gar nicht mehr was zu tun. Wie soll man das denn alles zeigen? So, und wie kann man dem gerecht werden, dass beide Seiten was davon haben, dass du als Künstler jetzt nicht einfach untergehst und nur reingeworfen wirst in so eine Ausstellung mit 150 anderen Künstlern und hinterher schickt dir irgendein Assistent deine Bilder wieder zu, kommentarlos und das war's.
Ja.
Hast du ja auch nichts von.
Ja, ein bisschen unbefriedigend auf jeden Fall.
Ja. Genau. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so der Hintergrund. Es wird einfach immer schwierig sein, Galerien zu finden. Es ist die Frage, wie lange muss man das klassisch überhaupt, eigentlich braucht man das tatsächlich noch so? Ich kann mir vorstellen, dass bei der Sichtbarkeit, die du genießt, dass zum einen die Grenze zwischen den freien Ausstellungen und deinen Auftragsarbeiten ohnehin verschwimmt. So, mehr und mehr. Und dass da jetzt ja auch schon keiner großartig mehr irgendwie diese Bedenken hat, die man vielleicht früher hatte. Ein Illustrator, der ist doch eigentlich kommerziell. Sondern kommerziell ist heutzutage auch ganz okay. Weißt du, so kann man auch abnicken. Es gibt natürlich immer noch diesen klassischen elitären Kunstbereich, wo man damit nichts zu tun haben möchte, letztendlich aber trotzdem das Geld damit verdienen. Ne? So.
Klar, aber also ich meine, ich suche mir ja dann die Galerien, beziehungsweise die Galerien suchen sich ja dann auch wirklich nur die Leute aus, die sie passend finden. Und das sind dann, also die Galerien, die mich interessieren, das sind dann halt Galerien, die stellen halt schon eher illustrative Arbeiten aus oder halt Richtung Lowbrow-Kunst. Mhm. So. Und das so finden sich halt dann auch die entsprechenden Leute. Also in so einem White Cube fühle ich mich halt, würde ich meine Arbeiten jetzt nicht gut aufgehoben finden und die würden mich auch gar nicht wollen. Also das ist natürlich nochmal was ganz anderes.
3x4 Meter, deine Arbeiten nicht skaliert, sondern auch in der Größe und dieser Dichte gezeichnet, passt doch hervorragend in White Cube. Ich glaube, das hängt letztendlich immer davon ab, was das für eine Arbeit ist. Aber der Punkt ist auch da, du hast es ja gerade schon gesagt, man muss ja von irgendwas leben. Und wenn du jetzt nicht, also wenn du jetzt natürlich eine Blue-Chip-Galerie hast, die dir das anbietet, dann kannst du es auch leisten. Aber wenn ich jetzt sagen würde, hier, Bene, wir haben hier 20 Meter Wand, dafür brauche ich eine große Arbeit, weil nächstes Jahr mache ich eine tolle Ausstellung mit dir, dann zeichnest du ein Jahr da dran. Die hängt dann hier an der Wand, soll 50.000 Euro kosten.
Ich kaufe natürlich keinen.
Wir haben einen super Abend bei der Vernissage, aber wir haben wahrscheinlich auch beide echt Geldsorgen danach.
Ja, auf jeden Fall.
Du vor allem. Ja. Ja, also das muss ja auch irgendwie mal passen. Und ich glaube, das ist was heute ein bisschen realistischer betrachtet wird, dass man halt auch sieht, dass die Lebensumstände zu dem passen, was man da tatsächlich macht. Ne? Dass es nicht mehr so ein komplett abgehobener Kosmos ist. Aber was weiß ich denn schon. Aber du hattest vorhin was Interessantes gesagt, da wollte ich eigentlich hin, bevor ich hier eine halbe Stunde lang über andere Themen gesprochen habe. Du hattest gesagt, was ich ganz interessant war, dass heutzutage Leute gerne wieder zurückgehen und mit der Hand arbeiten. Arbeitest du denn mit der Hand oder arbeitest du viel mit?
Also ich arbeite tatsächlich für Aufträge gar nicht mit der Hand, weil ich irgendwie, ich habe immer das Gefühl, dass ich keine Zeit habe, jetzt irgendwie, also ich habe tatsächlich ganz am Anfang, so während meines Studiums habe ich viel mit Bleistift gezeichnet, das tue ich jetzt immer noch, aber dann halt mehr so in meinem Skizzenbuch oder für Ausstellungen. Aber früher habe ich wirklich mit dem Bleistift gezeichnet, eingescannt und am Rechner koloriert, so, weil ich halt einfach, ich glaube, ein bisschen, war es vielleicht ein bisschen Faulheit und auch ein bisschen Unvermögen gegenüber Pinseln und Farbe. Das war immer so, naja, das hat mir immer nicht so viel Spaß gemacht und ich habe es immer nicht so gut unter Kontrolle gehabt. Deswegen habe ich einen Bleistift genommen, weil da kann ich jede Linie kontrollieren und die Farben mache ich später am Rechner, geht schnell. Das war dann immer so eine Mischung aus analog und digital. Und dann bin ich halt immer mehr so ins Digitale gerutscht, weil es auch einfach super praktisch ist. Und du kannst ja auch digital super einen analogen Look irgendwie simulieren. Das geht ja immer einfacher und so ist das, hat sich das bei mir irgendwie entwickelt und so, ich habe jetzt einfach so meine Abläufe, die laufen einfach, ich weiß jetzt genau, wie ich es machen muss und wie ich es machen möchte und deswegen da jetzt nochmal irgendwie umzuschwenken auf irgendwas Analoges, kann sein, dass es irgendwann kommt, wenn es mich wirklich nur noch nervt, weil manchmal nervt es mich, immer nur am Rechner zu sitzen mit diesem Zeichen-Tablet und
also du arbeitest mit so einem Tablet oder was?
Genau, richtig. Ja. Und manchmal geht es mir einfach auf den Sack, am Rechner zu sitzen. Mhm. Da möchte ich einfach ein Blatt Papier und einen Stift haben. So. Und ja, das mache ich dann halt, wenn ich halt für Ausstellungen Sachen mache. Das ist halt so dieser Ausgleich, von dem ich vorhin gesprochen habe, den ich einfach manchmal brauche. So einfach weg von diesem Digitalen und einfach den Rechner auch mal wegstellen. Weil es ist halt einfach, ich meine, das wird jeder kennen, dass man sich so schnell auch im Internet verlieren kann. Also auf der Suche nach irgendwelchen Referenzfotos fällt einem ein, ach, warte mal, da wollte ich noch mal kurz was nachgucken. Ja, und dann hört man nebenher irgendwie einen Podcast und dann wird da irgendwie ein Name erwähnt. Ach, den google ich noch mal schnell. Und zack, ehe man sich's versieht, ist eine Stunde irgendwie verloren. Ja. Deswegen finde ich es ganz schön und ganz erholsam, manchmal einfach den Rechner wegzustellen. Und
absolut, ja.
Einfach nur mit den Händen und einem Stift und einem Blatt Papier zu arbeiten. So.
Ja, da muss man halt eine gesunde Balance finden. Aber genau, ich sehe das auch bei vielen Künstlern, Fotos, oder wenn man das so sieht, dann, selbst wenn sie mit Pinsel an der Leinwand arbeiten, da steht dann auch ein Rechner irgendwie in der Nähe. Sei es für die Musik, sei es für den Podcast. Und klar, dann ist natürlich, man ist irgendwie immer online und man nimmt das ja auch ganz anders wahr. Das findet sicherlich auch seinen Einfluss dann immer so in die Arbeit. Aber hast du denn noch ein Skizzenbuch, das du so mal mit hast?
Ja, tatsächlich. Ja. Also ich kaufe immer sehr gerne Skizzenbücher. Mhm. Wenn ich ein schönes Skizzenbuch sehe, kaufe ich das und dann denke ich, ah super, das wird jetzt ein neuer Start, das fülle ich jetzt von vorne bis hinten. Und das habe ich seit meinem Studium gemacht und ich habe, glaube ich, ein einziges Skizzenbuch in meinem Leben von vorne bis hinten gefüllt. War sogar gar nicht so ein dünnes. Und das habe ich seitdem immer wieder versucht, aber ich bin einfach auch nicht so der Typ, der sein Skizzenbuch wirklich immer irgendwie in der Gesäßtasche hat und bei jeder Gelegenheit, wo er irgendwo sitzt, das rausholt und zeichnet, sondern ich habe es tatsächlich meistens dabei, aber zeichne selten rein. Mhm. Aber wenn ich es dann dabei habe und da reinzeichne, dann freue ich mich, dass es halt, dass es da ist. Und sonst, wenn ich halt Ideen habe, die ich mir irgendwie notieren muss, dann mache ich mir oft eine Notiz ins Handy oder so. Aber ich finde es eigentlich schöner, das dann alles gebündelt zu haben in einem Buch. Und mittlerweile ist es halt auch voll, da sind dann auch irgendwie Notizen aus dem Angelkurs irgendwie drin oder irgendwelche Adressen.
Also was für ein Kurs?
Angelkurs. Ich habe letztes Jahr einen Angelschein gemacht. Und da habe ich dann mitgeschrieben. Und dann sind zwischendurch wieder irgendwelche Skizzen. Und das ist halt, das habe ich jetzt tatsächlich schon seit ein paar Jahren dabei. Und das ist mir auch immer wichtiger geworden wieder. Also ich nutze es wieder viel mehr.
Ja, also ich finde das eigentlich auch eine sehr schöne Sache, mit so immer dabei zu haben. Das ist aber natürlich auch irgendwie immer das Schwierige, das dann irgendwie mitzuführen und einen Stift dabei zu haben. Aber klar, es gibt einen Künstler, der ist auch ziemlich bekannt, der kann ganz toll malen und ganz toll zeichnen und ich folge ihm auch auf Instagram und ich habe neulich vorletztes Jahr mal entdeckt, dass der so wenn er ein Skizzenbuch fertig hat, in der Regel hat er immer so einen Jahresabschluss und dann geht er halt, macht den Film von seinem Skizzenbuch, was er alles drin hat. Und das sind Zeichnungen, die sind einfach so aufwendig und so atemberaubend, dass ich mir denke, der muss ja den ganzen Tag eigentlich in seinem Skizzenbuch leben, mehr oder weniger. Vor allen Dingen ist es auch so dick und so viel. Aber das macht er jedes Jahr. Und das ist irgendwie, wenn man sowas hat, der hält natürlich, weil er auch so gut zeichnen kann, wahrscheinlich unglaublich schnell so gut zeichnen kann, hält er das alles irgendwie fest. Meine Skizzenbücher bestehen auch, ich würde mal sagen, inzwischen zu 80% aus Text. Weil ich halt unglaublich viel auch so textbasierte Informationen brauche für meine Arbeit, die ich mache. Und das ist sowas, wo man sich als Künstler eben auch noch so ein bisschen was festhalten kann, ne? Das gehört ja auch nur dir. Das war zum Beispiel der Punkt, den ich dabei gar nicht so geil fand, ist, dass das jetzt so öffentlich, also ich habe mich natürlich gefreut, dass ich das mitbekommen konnte, aber ich würde jetzt mein Skizzenbuch vielleicht mal so aus einem Instagram-Foto so dabei haben, aber ich würde es auch gar nicht unbedingt zeigen wollen, weil da steht auch manchmal was drin, was gar nicht so für die Außenwelt bestimmt ist. Ne? So, aber das,
und Sachen, die man eigentlich nur selber versteht vielleicht.
Ja, genau. Auch so. Ja, größtenteils verstehst du
eben. Ja, genau. welcher Künstler ist das mit den Skizzenbüchern?
Ich finde das nochmal raus, aber James, ist egal.
Ja, kannst du mal später sagen.
Kann ja später sagen. Vielleicht fällt mir das noch während des Podcasts ein, dann sage ich das nochmal.
Genau, das mit den Skizzenbüchern, das hat sich bei mir auch ein bisschen verändert, weil früher habe ich, war das für mich immer so ein Skizzenbuch, also weil man das dann, ich kannte das früher auch dann von so Graffiti-Künstlern, mhm. die mit ihren Blackbooks, wo dann einfach wirklich ja. ein Hammer-Graffiti nach dem nächsten drin ist und so. Und das war für mich früher auch immer so ein bisschen das Ziel, einfach so ein Buch zu haben, wo einfach jede Seite irgendwie geil aussieht, was man dann auch, wo dann, wenn jemand fragt, darf ich mir das mal angucken, dass man das gerne abgibt und so. Und deswegen hatte ich, glaube ich, einfach früher einen viel zu hohen Anspruch an so ein Skizzenbuch. Deswegen habe ich, glaube ich, auch nie ein Skizzenbuch voll gemacht, weil ich mich dann immer nicht getraut habe. Weil ich dachte, wenn ich da jetzt was Blödes reinzeichne, dann ist das Buch versaut oder wie auch immer. Und jetzt ist halt so, ich sehe das wirklich einfach so als Notizbuch so für mich. Und da ist wirklich super viel reingeschrieben und wenn da jemand reingucken möchte, was hin und wieder vorkommt, dann sage ich ja, komm, ist mir jetzt irgendwie auch egal. Weil, also ich sehe es jetzt wirklich, ich habe lange gebraucht, aber mittlerweile ist es für mich wirklich, ja gut, es ist halt ein Notizbuch mhm. und mir ist klar, dass wahrscheinlich ein Großteil der Seiten nicht schön anzusehen ist. Aber dann hat die Person entsprechend auch nicht viel davon, wenn sie sich es anguckt. Also,
ja, ich denke mal, was so diese Blackbooks und sowas alles angeht oder diese Art der Kultur der Skizzenbücher, das haben wir früher auch eine Zeit lang gemacht, die wurden ja auch mal ausgetauscht. Das ist dann eher wie so ein Poesiealbum, wo man dann nochmal oder so ein Freundesalbum, wo man sagt, ich gebe dir das mal, kannst du mir morgen wiedergeben und dann hast du da was oder zeichne jetzt was rein. Das war ja total schön, aber wie genauso wie diese Kultur irgendwie gar nicht mehr so präsent ist, glaube ich zumindest, hat sich zum Beispiel für uns in dem Kontext auch, machen immer Gästebücher. In der Galerie. Und wenn ich überlege was da früher in diesen Gästebüchern passiert ist, ich hab neulich mal ein paar ältere rausgekramt und mal den Leuten gezeigt, wenn die Künstler da waren, dann haben die schon beim Aufbau Seiten gefüllt damit. Dann war bei den Vernissagen, da sind Arbeiten drin von Künstlern, die sind super bekannt und die sind wirklich gut oder die haben gemeinsam was gemacht hier. Und heutzutage kannst du echt froh sein, wenn in einem Gästebuch nochmal irgendjemand einen Kommentar hinterlässt, dass die Ausstellung schön war oder füllst jetzt, ich würde mal sagen, früher haben wir in so einem Skizzenbuch wurden je nach Ausstellung, je nachdem, was das war, wurden da 20, 30 Seiten gefüllt und heute kannst du froh sein, wenn der ersten Seite, was draufsteht. Ne? So, ja. Aber gut, man hält das dann trotzdem bei. Ne? Also für mich ist das auch sowas, auch wenn keiner mehr reinschreibt. Es ist mir egal, es wird jedes Mal eine neue Seite geben für jede Ausstellung. Das ist den Künstlern doch inzwischen scheißegal. Also es ist doch nicht so, wir machen eine Gruppenausstellung. Ja. Letztes Jahr haben wir eine Gruppenausstellung gemacht. Da waren ganz viele Künstler hier. Da waren 5 Künstler aus Dänemark hier. Die hatten einen geilen Abend und ich habe sie alle super lieb, aber keiner von denen hat sich irgendwann mal dieses Gästebuch genommen, weder in der Vorbereitung, weder zwischendurch, wenn man hier steht. Das ist so Mitte 30, Anfang Mitte 30, findet da nicht mehr statt.
Vielleicht musst du da offensiver sein, das auf den Tisch legen, wenn du abends zusammensitzt und
sagen, los, leg mal los, aber vielleicht wissen die gar nichts damit anzufangen.
Kann sein. Ich habe vorhin eine schöne Frage gelesen.
Also ja gut, erzähl du erstmal.
Nee, in einem Gästebuch habe ich noch vorhin eine Frage gelesen. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Kind geschrieben hat. Das war in so einer Kinderschrift. Ja. Warum du nicht mal Löwen oder Sonnenuntergänge malst?
Ja, das wird ein Kind gewesen sein. Oder man weiß es nicht, aber das ist schön.
Ja.
Das ist
schön. Fand ich eine schöne Frage.
Welche Ausstellung war das meine, ne?
Ich weiß es nicht, ich habe nicht nach der Ausstellung geguckt.
Ja,
aber, kann
sein. Ja, genau. So viel ist ja da
gar nicht. Ja, also.
Der Künstler heißt James Jean.
Ach so, oh, ja.
Aber, das
aber ist der halt, ist sowieso, der ist ja, einfach auch krass. Ja, der ist einfach nur krass.
Ja, das ist halt, genau, ein bisschen unmenschlich. Übermenschlich.
Ja, das finde ich auch.
Ja,
Ich glaube, das sehen aber alle so.
Der ja, ist ich glaube gerade
so der ist ein bisschen wie so ein Gott.
Ja, viele. Ja. Ich meine, 820.000 Abonnenten.
Ja gut, das sagt nicht unbedingt was aus.
Aber nee, aber
du musst ja nur angucken, was er macht. Das ist
genau, und 2000, über 2000 Beiträge, das ist schon mal, der macht dann durchaus so, aber wenn du dir die Dinge anguckst, die der macht. Obwohl, ich meine, da reagieren tatsächlich auch, ne? Also der hat dann auch so Einträge, wo ich gerade mal hier bin, dann auch durchaus mal gerne. 25.000 Leute, die das liken und auch mal, okay, die Kommentare sind weniger, 600, 700, also
Ja.
Da brauchst du ja schon jemanden dafür, der das nur handelt.
Ja, der hat bestimmt auch einen Assistenten oder einen Assistenten.
Mindestens einen, ja. Ah, das habe ich neulich auch gelesen. Da war ich auch wieder mal super neidisch, weil das ist in Amerika auch ein bisschen weiter verbreitet, dass man als Künstler halt auch Assistenten hat. Mhm. Das sind dann oft Leute, die selber Kunst studieren oder junge Künstler. Und kennst du Ben Frost, den Künstler?
Ja, der Name sagt mir was, aber ich habe gerade
keinen. Der hatte neulich eine Stellenausschreibung bei sich gepostet, was er sucht. Er brauchte halt 2 neue, weil er hat 3 Assistenten und er brauchte 1 Senior Assistant. Also er war mit 4 Leuten zusammen und der Senior Assistant war auch wirklich Senior und die Junior Assistants waren alles so Studenten, wollte er haben, die noch keine hohen Ansprüche haben, mit einer soliden, aber wahrscheinlich auch nicht so guten Bezahlung klarkommen, aber die mussten alles mitbringen, inklusive Führerschein, inklusive all den Dingen. Und da hat er auch beschrieben, was die machen, Sachen ausmalen, Sachen zusägen. Letzten Endes wäre das natürlich unglaublich hilfreich, solche Leute zu haben, aber ich kenne ja in Deutschland kaum Künstler, die so, solche Assistenten haben. Das ist auch wieder so ein Arbeitsverständnis in den USA, glaube ich.
Also ich kenne einen, ich habe mal ein Semester an der UdK studiert, als ich noch Ambitionen hatte, noch einen Master zu machen, zusätzlich zu meinem Diplom. Der ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob er das jetzt immer noch macht, der ist Assistent bei Christoph Niemann. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee, sag mir.
Das ist ein sehr bekannter Illustrator, der auch viele New Yorker Cover gemacht hat. Also der ist super. Also der ist, und der ist tatsächlich Assistent von Christoph Niemann. Der beantwortet dann E-Mails und sieht zu, dass irgendwie, dass genug Papier und was weiß ich, Stifte und sowas vorhanden sind. Und solche
Dinge. Ja, aber er arbeitet nicht mit an den. Das meine ich ja. Also die,
ach so.
Der amerikanische Assistent ist ja ein Verständnis, dass er auch mitarbeitet. Das, was ich dir vorhin mit Jeremy Fish erzählt habe. So, genau, dass er eine Zeichnung macht und dann.
Ja, das finde ich, ich weiß immer nicht, was ich darüber denken soll. Das ist so, ich kann verstehen, dass man irgendwie selber nicht hinterherkommt mit der Arbeit. Also gerade wenn du so gefragt bist, dann wollen alle Bilder von dir haben. Und natürlich musst du auch zusehen, dass du deine Bilder verkaufst, um halt irgendwie gut leben zu können davon. Und dann heißt es vielleicht auch mal, dass jemand mithelfen muss, weil du einfach die Menge an Bildern einfach nicht allein hinkriegst. Aber ich finde, also wenn ich jetzt ein Bild von einem Künstler kaufen würde und würde dann irgendwie erfahren, ja, das hat übrigens der Assistent gemalt, dann ist es klar, es ist zwar der Entwurf ist von dem Künstler, aber das würde für mich das Bild entwerten irgendwie, wenn ich wüsste, der Künstler hat nicht selber diese Pinselstriche gemacht.
Ja.
Aber ich finde das. Ich meine, du wirst es wahrscheinlich nie erfahren. Da steht immer der Name des Künstlers drunter und dann.
Ja, gut, ich meine, manche gehen natürlich auch klar damit um und dann, aber das ist halt, ich verstehe,
was du. Ich bin da nicht so Fan von irgendwie. Ja. Also ich kann die Beweggründe verstehen, warum man das macht. Ja. Und das ist ja auch alles schön und gut, aber naja.
Ja, gut, das wird. Das ist ja bei deiner Arbeit auch nicht wirklich so entscheidend. Es sei denn, du musst mal so Wände oder so malst du aber nicht. Oder du nicht
Ich habe drei Wände in meinem Leben gemalt. Ah, okay. Ja. Und das auch ohne Assistenten. Ja, das habe ich noch selber hingekriegt. Ja. Aber ich arbeite sehr langsam, weil ich immer sehr akkurat arbeite oder zumindest versuche, sehr akkurat zu arbeiten. Deswegen brauche ich relativ lange. Und da wäre dann halt ein Assistent natürlich hilfreich gewesen, der dann vielleicht einfach die Farbflächen ausmalt, wenn ich die Umrandung male und er sagt, hier bitte die Farbflächen entsprechend ausfüllen. Das machen auch Leute, die nicht so
nee, klar, das ist,
die nicht so krass erfolgreich sind, aber weil die einfach eine Riesenwand in drei Tagen schaffen müssen, finde ich vollkommen legitim.
Ja, das war immer schon
Freunde Erfolg, mit dabei zu haben, die halt Flächen ausmalen.
Ja, klar. Das ist wie gesagt absolut legitim, das haben wir hier natürlich auch. Oder also in dem Bereich, keine Ahnung, habe ich auch schon natürlich Assistenz gehabt, in was heißt Grundieren von irgendwelchen Arbeiten oder ne, das ist ja auch alles irgendwie nachvollziehbar, aber das ist natürlich eine andere Art der Assistenz. Ne? So, ja.
Ich könnte aber auch niemals, also so ich gebe einfach sehr ungern die Kontrolle ab. Also ich kann mir es absolut nicht vorstellen, jemals jemand anders ein Bild von mir malen zu lassen oder für mich malen zu lassen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass
das geht. Ich will sagen, dass das gehen soll. Nee, genau, das geht halt nicht.
Also da musst du ja ganz klare Vorgaben machen. Und ich glaube, das bist du natürlich als Künstler auch eher jemand, der, wie gesagt, wie so ein Jeremy Fish oder auch ein Ben Frost, der so ganz klare Outlines oder hat, dann geht das ja auch. Da musst du ja nur handwerklich gut sein. Aber wenn natürlich kannst du jetzt, manche Dinge kann man natürlich nicht machen. Also für mich kann auch keiner schnitzen. Also vielleicht gibt es da draußen einen, der für mich schnitzen kann. Vielleicht kommen wir ja ins Geschäft. Aber nee, ich glaube, das geht nicht. Du kannst manche Dinge einfach nicht abgeben. Aber wie gesagt, will man ja auch nicht. Ich meine, aber wenn natürlich du so gefragt bist, dann, ja, ich meine, gut, da gibt es natürlich auch diese ganze Idee der Factory und dass du da deine, wie so ein Damon Hirst, irgendwie 20 Leute für dich arbeiten hast oder Koons oder so, die haben natürlich alle riesengroße Produktionsstätten. Aber dann ist es ja schon wieder Teil des Konzepts des Künstlers und dann macht es mehr Sinn, dass.
Ja, das sind ja wieder ganz andere Dimensionen.
Genau. Und dann natürlich auch ganz andere Dimensionen. Der Herr kann auch so eine Payroll mal eben bedienen, beide. Das ist ja dann auch immer noch so der Punkt. Da muss man ja auch verkaufen. Sag mal, du hast aber vorhin gesagt, wie heißt denn Niemann?
Christoph Niemann,
Was sind denn so deine Einflüsse? Was sind so deine Vorbilder in Kunst und Illustration gewesen? Weil
das ist immer eine Frage, die,
Da ich komme halt deswegen zurück auf deine, ja, ja, wegen deiner besonderen Ästhetik, die ich ja echt unglaublich stark und extrem individuell finde, aber ich immer auch so denke, da ist, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, das muss jetzt nicht der Illustrator gewesen sein, das kann eine Musikkultur gewesen sein, das kann irgendwas, also mir geht es jetzt nicht darum, dass du sagst, von so wollte ich zeichnen können oder keine Ahnung. Aber
das ist total, also natürlich habe ich einige Einflüsse, die auch ziemlich offensichtlich sind in meiner Arbeit. Aber ich habe, also wenn ich überlege, wie ich zum Beispiel im Studium angefangen habe zu zeichnen, ich habe das Gefühl, dass das, was ich jetzt mache, so eine ganz fortgeschrittene Weiterentwicklung von dem ist, was ich da halt gemacht habe, wo halt einfach wirklich über die Jahre immer neue Einflüsse dazugekommen sind. Und gerade so die Sachen, die ich so in den letzten Jahren jetzt gemacht habe, da sieht man ja auch starke Einflüsse so aus so aztekisch, Inka, ja. Mexikanische Totenkulte und so. Das sind so gerade so Folk-Art oder so Kunst von amerikanischen, so sowohl nord- als auch südamerikanische Ureinwohner. Also das sind so die Sachen, die mich einfach schon sehr lange faszinieren. So. Also ich liebe auch so ethnologische Museen. Mhm. Ich finde das einfach total, ich mag einfach so diese Schnitzereien, diese Masken, diese Totempfähle und so. Das hat mich schon, also das hat mich auch als Kind schon irgendwie total fasziniert. Und dann habe ich einfach irgendwann, ich weiß gar nicht, wo das angefangen hat, aber es ist dann irgendwie meine Arbeit mit eingeflossen. Und
Aber bist du auch, also kommt das auch durchs Reisen bei dir oder warst du schon
das kommt
viel auch, in Südamerika?
Das oder? Kommt auch durchs Reisen. In Südamerika war ich tatsächlich noch nie. Oh, zählt Kuba zu Südamerika?
Ja.
Ja, gut. Aber da ist allerdings so für kulturell, so, also in der Richtung jetzt nicht so viel los. Aber zum Beispiel in Alaska war ich vor 2014, da habe ich so eine Artist Residency gemacht.
Echt? Wo?
In Sitka.
Okay.
In Südost-Alaska.
Okay.
Das war super. Also es war echt, das waren 7 Wochen. Und da hast du halt wirklich überall stehen halt Totempfähle rum und es gibt so kleine Museen und so kleine Läden von Ureinwohnern, die da ihre Schnitzereien verkaufen und so. Und das hat mich nochmal zusätzlich auch irgendwie gepusht. Also wahrscheinlich ging das da auch, kann sogar sein, dass es da dann so ein bisschen mehr losging, in die Richtung zu gehen. Weil ich mich dann in der Bücherei habe ich mir dann so Bücher ausgeliehen oder auch mal gekauft und so. Japanische Kunst, gerade so diese alten Holzschnitte und auch, dieses.
Das ist auch so ein bisschen das, was ich da drin sehe, ne?
Weil dieses Grafische. Genau. Also ich liebe zum Beispiel einfach japanische Schriftzeichen, finde ich einfach wunderschön, fand ich schon immer. Und ich würde es gerne auch schreiben und lesen können, kann ich leider nicht, aber ich mag einfach die Ästhetik davon. Und ich war tatsächlich auch in Japan, ich habe ein Semester in Südkorea verbracht, 4 Monate, während des Studiums. Und da hat es eigentlich auch angefangen mit dieser Faszination für Korea und Japan und so. Mhm. Beziehungsweise die hatte ich davor irgendwie auch schon, aber dann, als ich dann in Korea war, da war es dann, hat es mich richtig gepackt, einfach so. Ja. Wirklich, also viele Aspekte jetzt, nicht nur Kunst und Kultur, auch das Essen und der Lebensstil und so. Das, also ich glaube schon, dass wirklich so Reisen mit die größte Inspirationsquelle sind, weil mir ging es halt oft so, wenn ich dann irgendwie von Reisen zurückkam oder schon wenn ich angekommen bin, dann war es schon so, ich hatte sofort Bock, irgendwie was zu machen. Also es war so, raus aus dem gewohnten Umfeld, in so eine komplett neue Kultur. Da habe ich einfach immer direkt Bock gehabt, irgendwie was zu machen. So.
Ich empfehle das auch allen jungen Künstlern oder sowas, wenn die sagen, oh, hast du mal einen Tipp für mich, dann sage ich immer, ja, pack die Tasche und
fahr
mal woanders hin und krieg mal den Kopf frei, musst ein bisschen rauskommen aus dem, was du so machst.
Also ich habe zum Beispiel in Südkorea, ich habe mir das Zimmer geteilt mit einem befreundeten Illustrator wir haben halt super viel gezeichnet und Collagen gemacht und so und so, dass ich manchmal schon dachte, sollten wir nicht eigentlich uns viel mehr irgendwie das Land angucken und noch viel mehr reisen? Also wir hatten 4 Monate Zeit, wir waren schon auch gut unterwegs. Aber wir haben super viel in unserem Zimmer gesessen und gezeichnet. Und weil einfach so viel, das kam einfach so raus. Also das hat super viel Spaß gemacht. Und das war eine sehr prägende Zeit für mich auch. So, auch rein stilistisch, so habe ich mich schon irgendwie auch weiterentwickelt.
Ja, also das ist also definitiv einer der wertvollsten Einflüsse, die man irgendwie sammeln kann. Also
ja.
Das sind ja auch Erfahrungen, die dich dann einfach begleiten werden. Ja, und aber da, ne, wo du gerade das erzählt hast, ihr habt euch da hingesetzt und musstet zeichnen, komme ich nochmal auf dieses Skizzenbuch-Thema zurück, ist auch immer so ein Impuls auf Reisen irgendwie, da findet man auf einmal nochmal in Korea nochmal das etwas andere Skizzenbuch. So,
ey, du glaubst nicht, wie viele Skizzenbücher ich mir da gekauft habe und Stifte. Also ich musste mir tatsächlich, bevor ich nach Hause geflogen bin, habe ich ein riesengroßes Paket, musste ich quasi vorausschicken, weil ich das nicht alles mitnehmen konnte an Zeug. Also es war natürlich nicht nur Zeichenkram, es war einfach nur super viel Zeug. Mhm. Also ich war richtig im Kaufrausch. Es hat auch nicht viel gekostet. Genau.
Ich verstehe. Also da gibt es bestimmt auch... kleiner Themenwechsel. Nee, wir bleiben eigentlich dabei. Ein bisschen was anderes. Das geht ja auch ursprünglich auf, hat ja auch eine ganz andere Historie, aber heutzutage ist es natürlich ein ganz anderes großes Ding. Bist du eigentlich oft gefragt von Leuten, ob sie deine Zeichnungen für Tätowierungen nutzen dürfen?
Immer wieder mal, ja, tatsächlich.
Bei deinem Stil könnte das ja...
Ja, also ich werde oft gefragt, ob ich tätowiere. Mhm. Und wenn ich sage, nein, warum denn nicht? So solltest du mal machen.
Viele Illustratoren tätowieren heutzutage. Ne?
Ja, tatsächlich. Und ich werde tatsächlich immer wieder gefragt, ob jemand eine Zeichnung von mir verwenden darf für ein Tattoo. Ich sage immer ja, natürlich gerne. Schickt mir nur einfach dann später ein Foto. Ich würde es halt gern sehen.
Ja.
Natürlich, also als das erste Mal jemand gefragt hat, dachte ich, wie bitte? Also du willst ja noch nicht wirklich diese Zeichnung für immer in deiner Haut stechen lassen.
Schon eine große Ehre, finde ich.
Total. Aber gerade wenn das dann so Sachen sind, die schon ein bisschen älter sind, die ich schon selber gar nicht mehr so gerne mag. Und dann, ich weiß nicht, so dieses Wissen, dass da jemand rumläuft mit dieser Zeichnung in seiner Haut verewigt, finde ich manchmal ein bisschen merkwürdig. Mhm. Also aber natürlich ist es eine große Ehre, klar. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt waren. So 5, 6, 7 Leute haben mich bestimmt schon gefragt und dann auch schon Fotos geschickt. Und es war mal besser, mal weniger gut gestochen.
Ja, klar. Ja. Also ich sage den Leuten immer nur, könnt ihr gerne machen.
Ja.
Aber sucht euch bitte echt einen guten Tätowierer aus.
Ja.
Aber ich hatte mal eine witzige Geschichte. Da hatte sich jemand so wirklich in eine ganz bestimmte Zeichnung von mir verliebt und hatte dann irgendwie gesagt, ob ich ihm das irgendwie gesagt würde, hätte in meinem Stil gerne so einen Batman ganz gut finden. Und weil ich mir das auch so schön fand, dass das da einer machen will, irgendwo auch ich glaube aus Kanada oder sowas, habe ich dann auch so eine Zeichnung gemacht mit einer Figur von mir, die zumindest so ein bisschen aussah wie Batman und fand er ganz toll. Und da hat er sich das tätowieren lassen und hat er festgestellt, Mensch, das sind ja nur ein paar Linien.
Mhm.
Das sieht ja gar nicht so gut aus auf der Haut, wie ich gedacht habe. Und hat er mich gefragt, ob ich was dagegen hätte. Sein Tätowierer hätte gesagt, er würde das gerne ein bisschen dreidimensionaler machen.
Ja.
Und meine Zeichnungen sind halt total flach.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, du letztendlich, das ist deine Haut, mach, was du willst. Und ich war irgendwie auch neugierig, wie sehen denn meine Figuren eigentlich dreidimensional aus? Und dann hat er da Schattierungen reingebracht und so. Es hatte eigentlich nichts mit meinen Figuren zu tun. Aber es war ganz spannend. Das ist dann auch mal ein schönes...
Aber schönes Experiment. Sah es denn gut aus?
Sah gut aus.
Ja.
Also, ja, du weißt ja selber, wenn du dir vorstellst, du hast so eine flache Zeichnung von dir und auf einmal macht dir einer in so ein 3D-Modell, dann musst du dich erstmal dran gewöhnen, ne, wie das so funktioniert. Ich weiß nicht, hast du auch mit Animationen was zu tun?
Nee, also gar nicht.
Trickfilm-Animation?
Mhm. Ich habe das mal eine Zeit lang, so kurz direkt nach dem Studium, hatte ich so einen Job für so ein Online-Spiel. Das war irgendwie, bin ich über einen Freund rangekommen und, da haben wir dann irgendwie uns zusammen in, was war das für ein Programm? Ich glaube, was wie After Effects oder irgend so ein Animationsprogramm, haben wir uns da zusammen reingearbeitet und so wirklich so einfachste Animationen gemacht. Und das fand ich schon so mühsam und das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und deswegen, ich glaube, das ist nichts für mich.
Mhm.
So, also sowas wie ein GIF oder so, das dann schon eher.
Ja.
So, das ist halt zweidimensional und es ist... Ja. Es ist ja wie so ein Flipbook eigentlich, wie so ein Daumenkino. So.
Mhm.
Das macht schon Spaß, aber habe ich so 2, 3 Mal ausprobiert.
Ja, ist auch eine Wahnsinnsarbeit, da überhaupt mal ein bisschen Bewegung reinzukriegen in solche Zeichnungen, ne? Wenn du das als Animation machst, obwohl es...
Ja, kommt immer darauf an, was man vorhat. Ne? Also wenn es einfach nur eine kurze Wiederholung ist, dann geht das
recht. Ja, es gibt schon, aber ich habe es Film mal nicht jetzt. Finde
nee,
mal,
oh Gott.
So,
nee.
Ja, kann auch sofort von mir, der ist Trickfilmzeichner und er macht das auch tatsächlich, wenn er seine eigenen Projekte macht, alle mit der Hand. Ist jahrelang dran und dann hat er seinen nächsten Kurzfilm von 6-7 Minuten fertig. Ja, aber es ist toll, also es ist schon geil. Ja, also du merkst es ja auch. Das ist ja auch, aber das ist ja auch was, wo du dann deine ganz eigenen, ich sag mal, Fans für hast, die das gut finden und die wissen das ja dann auch zu schätzen. So, ne? Also, was heutzutage ja immer ein bisschen schwierig ist, weil alles als Video auf Facebook oder überall irgendwie landet und dann vielleicht nicht mehr so besonders ist, wie früher, als du gesagt hast, ja, präsentiere ich das erste Mal auf dem Kurzfilmfestival. So, das wär's, ne? Aber hast du denn, machst du bei dir, wenn du deine Arbeit präsentierst online, gehst du auch hin und zeigst so Sachen im Entwicklungsstadium oder sind das dann eher immer fertige Sachen?
Ja, schon. Also es ist vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß immer gar nicht, ob ich das mehr aus dem Grund mache, um mal zu zeigen, wie so ein Zwischenstand aussieht, oder einfach um die Maschine Instagram zu füttern, wenn man mal längere Zeit nichts posten kann. Ja, das ist halt, es ist wirklich, ich arbeite zwar eigentlich konstant an irgendwas, aber meistens kann man es halt irgendwie nicht zeigen und dann erst, wenn es dann veröffentlicht ist und dann geht da mal so eine Woche ins Land, wo man dann nichts, wo ich dann nichts gepostet habe und dann denke ich, ach komm, jetzt könntest du mal wieder und dann.
So lange lässt du dir Zeit dazwischen?
Ich weiß es gar nicht genau, vielleicht sind es auch nur ein paar Tage, aber auf jeden Fall, dann poste ich auch mal so ein Work in Progress irgendwie.
Aber das kann man sich heutzutage gar nicht leisten. Ich finde, du
musst Doch, ich finde schon, das kann man sich
leisten. Machst du Stories?
Du machst gerade eine, ne?
Ich mache gerade eine.
Ich mache Stories nicht. Also, das ist doof. Ich finde Stories irgendwie, also das ist aber nichts für mich, so. Das ist, das Einzige, was ich an Stories mache, ist, wenn jemand mich in irgendeiner Story verlinkt, dann poste ich das in meine Story, weil ich dafür nichts machen muss, außer einfach in meiner Story teilen. Ja. Oder neulich, ich habe das mal dann gemacht, irgendwie, da habe ich so ein Vorab-Exemplar, ich habe so ein Kinderbuch illustriert.
Okay, schön.
Letztes Jahr, das habe ich jetzt ein Vorab-Exemplar bekommen, dann habe ich da halt mal so durchgeblättert kurz, weil es ist noch nicht offiziell raus, das heißt, ich darf es eigentlich nicht wirklich zeigen, habe ich mal kurz durchgeblättert. Das war dann meine Story. Das hat mir auch irgendwie schon überhaupt keinen Spaß gemacht, deswegen lasse ich das auch einfach wieder.
Ja, ich glaube, das ist der richtige Umgang damit.
Genau.
Wenn es dir keinen Spaß macht, lass es einfach.
Ich gucke mir ganz gerne, oder manchmal ist es vielleicht gar nicht so gerne, sondern einfach nur so, wenn man irgendwo rumsitzt, dann gucke ich manchmal durch die Stories von den Leuten, denen ich so folge. Das ist dann mal mehr, mal weniger interessant, aber
ich glaube, das empfinden die meisten. Mach mal so eine Story, die aus irgendwie 5 Segmenten besteht, die 15 Sekunden sind. Dann hast du beim ersten hast du noch deine, keine Ahnung, sag ich mal, Zahl X 100 und dann bis zum letzten, wer noch zuguckt, das sind dann noch 60. Das heißt, du hast 40 Zuschauer innerhalb von 30 Sekunden verloren oder 45 Sekunden verloren. Das muss man sich dann auch mal irgendwie, wenn man sich das mal überlegt, dann immer so, okay, eigentlich, die Pointe war doch am Schluss.
So. Ja, klar.
Ich glaube einfach, die Aufmerksamkeit ist auch schwierig heutzutage. Total. Also wissen wir ja auch selber von uns. Also.
Du kannst da ja auch irgendwie, also ich habe immer das Gefühl, du kannst da mehrere Tage am Stück verbringen. Du machst halt die erste Story an und dann kannst du einfach durchlaufen lassen und es ist immer noch nicht zu Ende.
Die stoppen irgendwann, wenn du nicht mehr dabei bist und aufmerksam bist. Ja.
Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht ausgetestet.
Ich weiß auch nicht, was dann passiert.
Aber es ist dann irgendwann merkt man so, ach komm, jetzt ist es auch irgendwie gut. Also so richtig interessant ist das oft dann doch nicht. Und ich weiß auch nicht, ich sehe da für mich keinen Nutzen dran so richtig. Also klar, manche Sachen zu zeigen, gerade so bewegt Bilder, okay. Aber es ist ja auch nicht so, dass man da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, bekommt man dadurch neue Follower oder so. Ich glaube nicht, weil das sehen nur die Leute, die mir eh schon folgen. Und
also ich weiß es nicht, das kann dir auch keiner beantworten. Ich habe ja manchmal diese Podcasts auch Social Media Experten und sowas.
Die wissen es selber nicht.
Ja, die könnten, ja, also gut, ist ja jetzt auch was anderes, ob du es als Künstler machst, als ein Unternehmen zu beraten, ne? Das ist ja, was anderes, die können ja richtig mit Geld reingehen. Aber wie funktioniert das organisch? Das ist ja eine ganz andere Frage. Wenn ich jetzt 10.000 Euro Budget im Monat habe, dann kann ich natürlich meine Social Media Kanäle pushen. Wenn ich aber als Künstler bin, dann muss ich mir halt überlegen, was zeige ich, wie zeige ich das? Der Heiko Müller, den kennst du doch auch gut, ne? Ja. Der macht auch manchmal so Gewinnspiele bei sich hier. Ja, genau. So. Das ist zum Beispiel auch was, das kann nicht jeder Künstler, das will nicht jeder Künstler machen. Und wie funktioniert das eigentlich, dass man da. Also ich glaube einfach, dass das Wichtigste ist, man sollte das einfach so tun, wie man das für sich persönlich selber wichtig hält, weil du kannst da nachher nicht. Also in den Dimensionen, in denen wir sprechen, wir reden ja nicht davon, wir brauchen 100.000 Follower nächsten Monat und wie kommen wir da hin, damit wir jetzt unsere Ausstellung ausverkaufen. Selbst mit 100.000 Followern wirst du deine Ausstellung nicht ausverkaufen. Es sei denn, ein Galerist macht eine gute Arbeit und du machst eine gute Arbeit. So. Und du kriegst es irgendwie andere Multiplikatoren. Da, es gibt ja diesen Bereich, es gibt ja zum Beispiel auch keine Kunstinfluencer. So richtig. Also da, sie hat mir jetzt noch keiner angerufen und gesagt, hallo, ich bin hier Kunstinfluencer, ich bin Influencer und ich komme bei dir vorbei und das kostet dich dann 5.000 Euro der Entry und dann wird dein Künstler berühmt. Weil du kannst das nicht, du kannst mal ein Produkt promoten, aber wir kreieren einfach, wir schaffen keine Produkte in dem Sinne. Ne?
Ja, klar.
Das führt mich aber nochmal zu einem Punkt, den ich nochmal fragen wollte. Du hast ja auch einen Online-Shop.
Mhm.
So, das sind dann deine eigenen Produkte oder auch die Sachen, die du mit anderen machst, wenn du T-Shirts oder was machst, machst du das selber? Weil das ist ja vielleicht auch ganz interessant für Illustratoren, dass das ja eigentlich auch ein ganz spannender Bereich ist, in dem man sich selber aufstellen kann.
Ja, also ich verkaufe da tatsächlich nur Produkte, die ich selber gemacht habe, beziehungsweise habe machen lassen. Also so, wenn ich jetzt Riso-Drucke oder Siebdrucke verkaufe, die mache ich ja nicht in dem Sinne nicht selber. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel jetzt mal nachgedacht, da vielleicht ein paar Skateboards zu verkaufen, weil ich für eine kanadische Skateboardfirma habe ich jetzt mehrere Boards irgendwie.
So Longboards, ne? Oder?
Ja, genau. Ja. Genau. Und ich bekomme halt pro Design immer zwei Boards geschickt und ich habe jetzt schon welche rumliegen, die ich nicht benutze und ich bekomme jetzt dieses Jahr nochmal 10 Stück, wo ich wahrscheinlich eins von benutzen werde und dann liegen die halt da rum. Ein paar verschenke ich halt an Freunde. Und den Rest, den würde ich dann vielleicht sogar wirklich einfach auch in meinem Online-Shop dann verkaufen.
Kannst du eine besondere Widmung versehen und dann hat das ja auch nochmal einen zusätzlichen
Reiz. Ja, wie derjenige das dann möchte, ne, oder diejenige. Aber genau, ich verkaufe da eigentlich, ich habe das jetzt mal ein bisschen durch so ein Event letztes Jahr mal ein bisschen aufgestockt. Da war ich bei einem Event in Mailand, Filler nennt sich das. Okay. Ist halt so ein Verkaufsevent, so, ne, für Leute aus der Skateboard- und DIY-Szene und so. Und da habe ich wirklich einfach mal ein bisschen was produziert, so an Drucken und T-Shirts und Sticker und so weiter. Und genau, alles, was da noch übrig ist, verkaufe ich halt über meinen Shop. Und jetzt habe ich endlich mal ein bisschen mehr anzubieten. Früher hatte ich immer so 2, 3 Riso-Drucke und das war's dann. Und jetzt bin ich da mal ein bisschen proaktiver.
Bist du denn selber, fährst du selber viel Skateboard oder ist das so?
Nö, gar nicht so. Also ich mag irgendwie alles, was so mit dieser Szene zu tun hat. Ich gucke mir super gerne Skate-Videos an. Ich habe jetzt auch angefangen, Snowboard zu fahren vor 3 Jahren oder so. Also ich mache es super gerne, aber ich habe, glaube ich, einfach zu spät damit angefangen, als dass ich bin halt noch ein bisschen zu schissig. So, ich glaube, hätte ich als Kind oder als Jugendlicher da so mit angefangen und irgendwie traut man sich da, glaube ich, noch mehr. Und jetzt denke ich halt so, wenn ich jetzt irgendwie blöd falle und mir den Arm breche oder so, dann sieht es halt schlecht aus, so für meinen Beruf. Und ich habe mir schon mal irgendwie blöd die Schulter irgendwie verrenkt und das war einfach nicht cool. So. Nee. Aber ich fahre schon gerne auch mal Skateboard. Also ich nutze das halt so für so kurze Wege. Wenn ich mal irgendwie zum Atelier fahre oder irgendwie zum Einkaufen, dann fahre ich auch gerne mal mit dem Skateboard statt mit dem Fahrrad so. Weil es mir einfach Spaß macht.
Ja.
Aber ich werd nicht niemals der Typ sein, der irgendwie nämliche Sprünge macht. Und,
aber das, ich meine, die Angst ist ja auch durchaus berechtigt. Ich meine, du verdienst dein Geld mit deinen Händen und wenn du dann mal.
Ja, ja. Das passiert halt super schnell.
Ja.
Gerade wenn man dann älter wird, dann werden die Knochen irgendwie brüchig
ja, und so. Richtig. Gut, ich meine, man kann natürlich auch nicht alle Risiken ausschließen. Aber du hast natürlich recht, wenn man jünger ist, dann ist man einfach noch mutiger, man hat noch nicht diese Sorgen.
Ich hatte früher halt einfach nie ich hatte mal ein Skateboard, da war ich 10 oder so, hatte aber einfach keine Freunde, die Skateboard gefahren sind und dann immer nur alleine. Das war dann irgendwann zu langweilig und dann habe ich das Skateboard auf dem Flohmarkt wieder verkauft oder so. Und dann war es das mit meiner Skateboard-Karriere so. Und hätte ich den entsprechenden Freundeskreis gehabt damals, dann wäre das jetzt vielleicht anders ausgesehen, weil gereizt hat es mich schon immer.
Ja, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Ich finde es total schön, hier zu sein. Ja. Und dass wir uns endlich mal jetzt so nach ein paar, paar Jahren oder keine Ahnung, ich habe dich öfter mal bei Ralf gesehen und wusste noch immer, wer du bist, so, aber jetzt haben wir endlich mal den Kontakt aufgenommen. Das freut mich sehr.
Genau, wir haben, glaube ich, das erste Mal auch so ein bisschen länger miteinander gesprochen, in einem Podcast.
Ja, genau, richtig. Ja. Genau, einmal das. Und dann, wo wir gerade, das ist mir vorhin eingefallen, wo wir über das Tätowieren gesprochen haben, Ich habe halt tatsächlich vor ein paar Jahren mal von ein paar Freunden von mir, die auch der Meinung sind, dass ich mal anfangen soll zu tätowieren, eine Tätowiermaschine bekommen. Also so ein Starter-Kit quasi. Ja. Und das ist wirklich jetzt schon ein paar Jahre her. Und ich komme einfach nicht dazu, damit echt jedes Mal sage ich wieder, so jetzt fange ich an. Und irgendwie ist die Zeit, lässt es irgendwie nicht zu oder ich weiß ich nicht. Ich nutze die Zeit falsch, wie auch immer. Ich habe fest vor, dieses Jahr endlich damit anzufangen.
Wenn ich sehe, dass der Trend dann schon wieder vorbei ist.
Ja, mein Gott, dann ist es so.
Ja.
Aber dann habe ich noch ein paar Freunde tätowiert. Also,
ja, das stimmt.
Die haben sich auch alle zur Verfügung gestellt.
Ach so, cool.
Zum Üben, weil die meisten zumindest.
Ja.
Genau, aber das ich muss einfach die Zeit finden. Ich muss einfach mal mit mir ein bisschen Zeit freiräumen.
Hast du denn selber und dann, tätowiert eigentlich?
Ja, aber nicht viel.
Nee,
aber. Nö. Ich habe auch lange drüber nachgedacht. Ja. So ist ich das war auch mal schon so eine Sache, die ich irgendwie ich mochte Tattoos eigentlich schon sehr lange. Und war aber immer so, ach ja, ich fände es schon cool, aber war dann vielleicht irgendwie, brauche ich das unbedingt? Und dann war es irgendwann, dass ich, also einer meiner absoluten Lieblingskünstler, Nacho Eterno nennt er sich, der ist so Tätowierer, aber auch Illustrator aber so, und malt auch Wände und so, der kommt aus Barcelona. Der war dann irgendwie in Berlin, hatte so einen Guest-Spot in einem Tattoo-Studio und dann habe ich gedacht, ja komm, ich stehe halt einfach total auf das, was der macht. Und dann habe ich gedacht, ich nutze jetzt die Gelegenheit. Ich habe ihn angeschrieben, habe einen Termin vereinbart und habe mich halt von ihm tätowieren lassen. So. Und ja, das musste einfach sein.
Ja, das ist gut. Das stimmt. Ja.
Und von dem würde ich mich auch immer wieder tätowieren lassen, glaube ich. Weil einfach alles, was der macht, irgendwie.
Ja.
Da bin ich totaler Fan.
Ja.
So, ja. Nee, genau.
Ja.
Sonst weiß ich will eigentlich sonst gar nichts weiter loswerden, glaube ich.
Nee, finde ich ja gut. Wir haben ja auch
gerade lange gesprochen. Idee.
Also,
es gibt, glaube ich, noch viele Themen, die man noch weiter ausführen könnte.
Klar.
Aber
also, ich gebe das auch gerne zurück. Ich finde das zum einen schön, dass wir immer Zeit hatten, uns zu unterhalten, auch wenn es jetzt erst über den Podcast gekommen ist. Man kreist ja manchmal oft so umeinander immer rum und dann gibt es aber nicht unbedingt die Gelegenheit und die Zeit. Und so ist das ja schön, dass du dazu gekommen bist. Ich finde es auch super, dass du gesagt hast, ich komme dafür nach Hamburg und hierher, weil es einfach viel schöner ist, das hier zu machen, als
über das Internet. Wie hätten wir sonst gemacht?
Also, ich mache das ja sonst mit meinen Gästen in den USA und so über das Internet.
Oh, das mag ich aber irgendwie nicht.
Ja, ist halt wie ein Telefonat.
Genau, ja.
Aber das ist auch okay. Ist auch eine Möglichkeit. Ich meine, wenn du jetzt in Los Angeles leben würdest, dann wäre das für uns die beste
Möglichkeit,
klar. zusammenzukommen.
Aber ich meine, Berlin-Hamburg ist jetzt nicht so, so die Entfernung.
Und, gut, ich wollte nur mal loswerden. Danke dir, dass du gekommen bist.
Ja, total auch, gerne.
Ich nehme sowas nicht, selbstverständlich. Dann wünsche ich dir eine gute Heimreise. Und,
Dankeschön.
Danke dir.
Ne? Ja, danke dir. Helium Talk.